Restart. Legal Insights zur Sanierung von Unternehmen.
In der Krise beweist sich der Charakter.
An den Scheidewegen der Sanierung stehen keine Wegweiser.
Aus den Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Neues bauen.
Die Lösung ist immer einfach, man muss sie nur finden.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Restart zur Sanierung von Unternehmen. Heute wieder mit Gerhard Müller von Falk & Co.
Ja, hallo, schön, dass ich wieder dabei sein darf.
Ja, herzlich willkommen und mit unserem Special Guest, Tax Special Guest, Dr. Gregor Führig von Falk & Co. Herzlich willkommen.
Grüß Gott, schön, dass ich hier sein darf.
Jetzt machen wir die vierte Folge zum Thema Steuern heute und wollen uns mit der steuerlichen Behandlung von Verlusten bei der Unternehmensfortführung trotz Insolvenzverfahren beschäftigen.
Das ist unglaublich. Also jetzt haben wir schon zweimal über Verluste gesprochen und deswegen dachten wir, sprechen wir dieses Mal doch einfach wieder über Verluste und zwar über Verluste bei der Fortführung diesmal.
Wir reden über die Sanierung von Unternehmen, dann ist Verlust natürlich ein Thema, was durchaus auch eine Rolle spielt, ne?
Ja, das kommt da schon mal vor, ja. Ziel ist natürlich, dass das dann in Zukunft keine Verluste mehr entstehen. Und da begeben wir uns jetzt dann hin auf diesem Weg, nämlich die Fortführung, sei es jetzt die Fortführung aus einem Insolvenzverfahren heraus über einen Insolvenzplan, sei es grundsätzlich die Fortführung, wenn wir vielleicht noch nicht ganz pleite waren. Herr Dr. Führig, wie können wir steuerlich da unterstützen, dass das Unternehmen dann in eine goldene Zukunft durchstarten kann?
Genau, also in unserer Verlusteabwicklungsfolge, da hatten wir darüber gesprochen, im Zweifel verzichtet man auf den Forderungsverzicht und lässt sie einfach stehen, lässt liquidieren und dann soll es auch gut sein. Jetzt bei der Fortführung, da muss man sich ja überlegen, ich will es fortführen, wie saniere ich es, wie stelle ich es wieder auf eine gesunde finanzielle Grundlage. Und da wird sehr oft dann eben doch das Instrument des Forderungsverzichts notwendig sein. Ein beliebtes Instrument ist sicherlich der sogenannte Debt Equity Swap, also einfach Tausch, Darlehen gegen Eigenkapital oder fremd gegen Eigenkapital. Und technisch ist das letztlich auch ein Forderungsverzicht, also die Gesellschafter verzichten oder auch Banken verzichten auf ihre Forderungen und bekommen dafür eben Eigenkapitalanteile an dem neuen fortzuführenden Unternehmen.
Müssen da eigentlich alle verzichten oder anteilig verzichten, damit das funktioniert? Oder geht das auch, wenn einzelne Gläubiger oder auch nur der Gesellschafter verzichtet?
Also im Zweifel sollten es immer alle sein, möglichst viele, weil der sogenannte, man sagt ja Gläubigerakkord, will heißen, dass alle Gläubiger dem zustimmen, alle verzichten und dann eben mit Eigenkapital beteiligt entschädigt werden, weil das immer ein sehr starkes Indiz ist, dass das Unternehmen wirklich eine Sanierungsabsicht hat. Das ist eines der drei Kriterien, die wir für eine Befreiung bräuchten, die wir ja gleich noch besprechen können. Aber es ist ein sehr wichtiges Indiz, dass es sicherlich nicht nur steuerlich, auch außersteuerlich ist das ja ein sehr starkes Indiz, dass es den Gläubigern ernst ist, dass man das Unternehmen tatsächlich fortführen will, dass man es wieder auf eine gesunde finanzielle Grundlage stellen will. Und dann kann man auch im Zweifel die steuerliche Befreiung in Anspruch nehmen.
Das ist interessant, weil rechtlich brauche ich das ja eigentlich nicht, ne? Also wenn ich diesen Debt Equity Swap mache, dann kann ich durchaus sagen, wenn ich jetzt einen Hauptgläubiger habe, ich überrede den, das zu machen, dann habe ich da einen erheblichen Ergebnisbeitrag. Und wenn da bestimmte Leute dabei sind, die es nicht machen wollen und der Hauptgläubiger trotzdem bereit wäre, diesen Debt Equity Swap zu machen, weil er vielleicht an die Firma glaubt, weil er eine besondere Vertragsbeziehung hat und eben die Insolvenz vermeiden will, dann könnte ich das auch rechtlich, und wir haben auch so Fälle, begleitet, wo das dann halt nur Einzelne machen und andere wieder nicht. Also rechtlich wäre es gar kein Thema.
Genau, das ist ja dann eine prima Sache. Das heißt, man hat dann, nehmen wir mal an, wir bekommen, die Voraussetzungen sind erfüllt. Das heißt, es gibt dann einen Verzicht von einem oder mehreren Gläubigern. Das Unternehmen ist dann entschuldet und dieser Verzicht oder Teilverzicht wird dann steuerfrei gestellt und danach mache ich weiter und nutze die alten Verluste.
Nicht ganz. Irgendein Tod muss man halt sterben.
So.
Beim Forderungsverzicht, klar, das übliche Problem, wir haben einen hohen Ertrag. Er geht natürlich wieder in die Millionen, dann laufen wir wieder in die Mindestbesteuerung, wie wir es ja schon mehrmals diskutiert haben. Und da hilft uns jetzt eben die Sanierungsbefreiung, das ist der Paragraph 3a ESTG. Und wenn wir dann eben nachweisen können, wir haben insbesondere diese Sanierungsabsicht, insbesondere über einen Gläubigerakkord, wobei, Herr Bührmann, es ist vielleicht nicht ganz zwingend, dass wirklich alle Gläubiger zustimmen, also gerade wenn man als an Kleingläubiger oder irgend sowas denkt. Aber ich denke schon, dass es wichtig ist, dass eben nicht nur Gesellschafter verzichten, sondern auch Außenstehende, insbesondere Banken.
Damit es steuerlich, ich dieses Privileg genau. nutzen kann und genau. nicht nur dann im Rahmen der Mindestbesteuerung Verluste verrechnen kann, sondern auch insgesamt genau, darüber genau. hinaus, weil ich brauche ja dann, wenn ich dieses Privileg habe, geht es ja nicht nur um Verlustnutzung, sondern es wird ja einfach, also es geht ja nicht nur darum, dass ich dann die Verlustvorträge nutzen kann, sondern generell sind ja die Buchgewinne, die entstehen, durch die Sanierung dann steuerbefreit.
Ne? Genau. Ja, darum also, geht es sogar primär. Ja. Ja. Weil das ist ja das, was mir ja dann im Grunde genommen nochmal potenziell das Genick brechen könnte. Das heißt, meine Gläubiger verzichten auf ihre Forderung oder zumindest einen großen Teil daraus. Dadurch entsteht ein großer Buchgewinn. Und wenn dieser Buchgewinn steuerpflichtig würde und die Steuer dann tatsächlich auch zur Auszahlung anstehen würde, dann würde mich ja die Sanierung in die Insolvenz treiben. Das ist ja unsinnig.
Klar, das würde ja dann damit gar nicht gehen, weil es ist ja eine Geschichte, ob ich die Gläubiger und auch einen Gesellschafter dazu überreden kann, zu sagen, Leute, das Geld ist weg oder jedenfalls zu großen Teilen, verzichtet bitte auf die Hälfte oder was weiß ich, auf 80% eurer Forderung. Aber sonst, dann müsste ich ja praktisch sagen, okay, ihr müsst jetzt eins machen, unterstelle, die Kasse ist leer. Ihr verzichtet auf 80%, dann entsteht in Höhe von 80% dieser Gewinn. Und dann müssen wir jetzt nochmal zusammenlegen, dass wir 30% der 80% sozusagen finanzieren, damit die Steuern auf den Ertrag bezahlt werden können, der da entsteht. Und das ist, wissen wir ja in der Sanierung, viel, viel schwieriger, Leute dazu zu bewegen, auf eine Forderung zu verzichten, ist schon schwer genug, aber frisches Geld zu bringen, ist nochmal eine ganz andere Herausforderung. Ja.
Genau, und nochmal auf Sie zurückzukommen, Herr Müller. Es ist natürlich nicht so, dass einfach jetzt der Sanierungsertrag, insbesondere aus dem Forderungsverzicht, einfach steuerfrei gestellt wird und dann haben wir noch schöne Verlustvorträge und die nutzen wir dann weiter. So geht es natürlich nicht. Von der Reihenfolge ist natürlich schon so. Erstmal werden die Verlustvorträge abgebaut, insbesondere der allgemeine Verlustvortrag. Vielleicht hat man noch so einen 15a-Verlustvortrag bei Kommanditisten etc.
Was ist das für einer? Was besagt 15a?
15a ESTG, das ist bei beschränkt haftenden Gesellschaften, einer Personengesellschaft, also bei Kommanditisten, derjenige Verlustanteil, der über ihre eigentliche Einlage, über ihre Hafteinlage beziehungsweise über diese erweiterte Außenhaftung, die ja im Handelsregister eingetragen ist, hinausgeht. Und die kann nicht sofort genutzt werden. Die kann nur vorgetragen werden. Und auch der wird hier primär verwendet. Aber auf Ebene jetzt von Unternehmen, wenn wir jetzt ganz normal bei einer GmbH sind, da geht es vor allem natürlich um den allgemeinen Verlustvortrag nach 10d, den würden wir erstmal in voller Höhe nutzen. Also im Grunde so, als ob jetzt das Bundesverfassungsgericht schon entschieden hätte, ja in solchen Sanierungsfällen kann man eigentlich den jetzt erstmal unbegrenzt in voller Höhe nutzen. Wenn nicht genug Verlustvorträge vorhanden sind, kann ja zum Beispiel sein, wir hatten vorher schon Anteilseignerwechsel mehr als 50%. Die führen ja immer zu Untergang von Verlusten, von Verlustvorträgen. Wenn da noch ein Sanierungsertrag bleibt, der bleibt dann steuerfrei. Allerdings nicht der Bruttosanierungsertrag, sondern der Nettosanierungsertrag. Also alle Betriebsausgaben, die damit zusammenhängen, die gehen natürlich in die Größe rein. Also es wird nicht brutto freigestellt und dann kriegt man nochmal einen Betriebsausgabenabzug, also indem man praktisch wieder einen neuen Verlustvortrag generiert. Und am Ende kommt man hoffentlich mit plus minus null raus. Und aber die Verlustvorträge, soweit sie eben aufgebraucht wurden, sind dann natürlich als genutzt festzusetzen und natürlich wird der Verlustvortrag dann im Zweifel, wenn er voll aufgebraucht wurde, wird er dann eben auf null festgesetzt. Also klar, die hat man natürlich verloren, man hat sie auch gebraucht. Das wäre ja sonst eine Doppelnutzung. Das ist ja auch sinnvoll.
Das heißt sozusagen, gedanklich ziehen wir einen dicken schwarzen Strich unter das Ganze und sagen, wir zahlen keine Steuern, obwohl wir in erheblichem Umfang Buchgewinne machen. Aber wir verlieren dann unsere Verlustvorträge im Zweifel. Es sei denn, wir hätten tatsächlich Verlustvorträge in so hohem Umfang, dass sie über die Buchgewinne hinausgehen. Ja.
Genau.
Ja, sehr schön. Ja.
Man muss halt sagen, diese Sanierungsbefreiung ein Stück weit ist es eigentlich kein Geschenk. Im Stück weit ist es nur, dass man diese Mindestbesteuerung des CND, über die wir schon öfters gesprochen hatten, außer Kraft setzt und eine volle Verlustverrechnung zulässt, was aus meiner Sicht eigentlich gerechtfertigt ist. Insofern ist das gar kein großes Privileg. Es gilt zwar ein bisschen als Sanierungsprivileg, aber eigentlich ist es für mich nur folgerichtig, dass man die Verluste nutzen kann. Vielleicht als kleiner Punkt noch, wie halt so oft bei diesen Sanierungsbefreiungen, wir haben da bestimmte Kriterien, ob die immer genau erfüllt sind, Stichwort zum Beispiel Gläubigerakkord, wenn nicht alle Gläubiger im Boot sind und so weiter. Im Zweifel wird es eigentlich schon ratsam sein, da eine verbindliche Auskunft beim Finanzamt einzuholen, bevor man dann diesen Debt Equity Swap durchführt. Also nach meiner Erfahrung, das war aber noch damals zum Sanierungserlass, das war praktisch die Vorgängerregelung zu diesem 3a-ESDG, sind die Finanzämter da eigentlich sehr kooperativ. Wir haben auch um schnelle Antwort gebeten, weil natürlich die Restrukturierung auch schnell über die Bühne gehen muss. Das ging eigentlich auch richtig gut. Und damals hatten wir auch tatsächlich nur eine Gemeinde, die wir fragen mussten, für Zwecke eben auch der Gewerbesteuer. Das war dann auch passenderweise Walldorf. Das kann bei anderen natürlich früher etwas komplizierter gewesen sein, wenn sie in mehreren Gemeinden ansässig waren mit der Gewerbesteuer. Da musste jede einzelne Gemeinde angeschrieben werden.
Heute ja nicht mehr.
Und heute nicht mehr. Das ist der ganz große Vorteil des 3a-ESDG gegenüber dem Sanierungserlass. Wir stellen an das Finanzamt den Antrag auf verbindliche Auskunft. Wenn die dem stattgeben, dann gilt das automatisch auch mit Bindungswirkung für die Gewerbesteuer. Das ist sehr schön. Und vielleicht nochmal aus meiner Erfahrung, dieses Beispiel mit Walldorf. Da wurden uns sogar, ohne dass wir es beantragt haben, auch gleich die Gebühren erlassen. Also das haben wir sicherlich der SAP zu verdanken. Also es war nicht ein Antrag für die SAP, aber klar. Die haben uns sogar die Gebühren für diese verbindliche Auskunft erlassen. Also die Kommune Walldorf. Beim Finanzamt waren wir dann nicht so frech, weil die schon sehr kooperativ waren. Aber die Gemeinde Walldorf hat dann gleich gesagt, ja, braucht man nicht, ihr müsst ja eh sanieren, ihr braucht das Geld für andere Zwecke. Haben wir natürlich gerne genommen.
Das ist doch wunderbar. Ja, ganz kurz zum Schluss noch eine Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Anteilseignerwechsel im Zuge eines Insolvenzplans. Was macht das mit meiner Verlustnutzung?
Genau, wenn wir gerade beim Debt Equity Swap bleiben, da haben wir im Grunde zwei Schritte, Forderungsverzicht und dann wird umgewandelt in neue Anteile und damit verbunden üblicherweise ein mehrheitlicher Anteilseignerwechsel. Und beim mehrheitlichen Anteilseignerwechsel kommt der 8c KStG grundsätzlich zum Tragen, also Untergang aller noch bestehenden Verlustvorträge. Wir haben aber vorher, zeitlich vorgeschaltet, praktisch eine Sekunde vorher, den Forderungsverzicht mit diesen Folgen bei Sanierungsgeeignetheit nach 3a haben wir dann entsprechend die Sanierungsbefreiung mit voller Verlustvortragsnutzung. Und nach meiner Erfahrung wird das auch immer so auch von den Finanzämtern gesehen. Das ist ganz klar eine Abfolge. Erst der Forderungsverzicht. Wir können die Verlustvorträge so weit wie nur irgend möglich nutzen. Sollte tatsächlich noch was übrig bleiben, weil wir so hohe Verlustvorträge haben, kommt dann natürlich der Anteilseignerwechsel zum Tragen. Und die verbleibenden Verlustvorträge gehen dann unter. Aber es ist genau in dieser Reihenfolge, die für uns vorteilhaft ist. Und dann kann man natürlich immer noch überlegen im Rahmen des 8c, kann ich vielleicht die Verluste im Rahmen des 8c KStG vielleicht doch noch fortführen, Stichwort stille Reservenklausel oder Konzernklausel.
Eine kleine Welt für sich dann, die sich nochmal auftut an der Stelle. 8c ist ja auch eine berühmte Vorschrift für die Kenner und Freunde des Steuerrechts, glaube ich, nicht 8c KStG.
Nicht umsonst werden dicke Bücher über diese Themen geschrieben.
Ja. Also spannend, wir haben ja zum Schluss gelernt, das ist wichtig, dass wir also die Reihenfolge da richtig haben. Es darf nicht, dir sollen nicht die Verlustvorträge untergehen, bevor sie verwendet worden sind. Ja. Spannend. Also wir sehen, wenn man es richtig macht, haben wir die Möglichkeit, die ganzen wichtigen Sanierungsschritte, die ja dann idealerweise auch zu Gewinn führen, so durchzuführen, dass wir nicht dann den Gewinn versteuern müssen und nicht einen zusätzlichen Kapitalabfluss haben aus dem Grund. Ja. Vielen Dank, Dr. Führig, Herr Müller, und dann nach der Folge ist vor der Folge.
Bis zum nächsten Mal.
Bis bald.